gemeinsam auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Wir werden weniger über die Reformation hören als von diesen Grundlagen aus der Reformation. Und zwar wird es in der Predigtreihe um die sogenannten vier Soli gehen. Das sind die Alleinaussagen, die aus der Zeit der Reformation im 19. Jahrhundert dann aus der Rechtfertigungslehre der Reformation entstanden sind. Solus Christus, allein durch Christus, das ist das Thema heute. Nächsten Sonntag wird es um Sola Scriptura, allein durch die Schrift gehen. Danach um Sola Gratia, allein aus Gnade. Und Sola Fide, allein aus Glauben. Am 31. Oktober in diesem Jahr ist es 500 Jahre her, dass Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat. Dieser Tag als sogenannter Reformationstag steht für die Zeit, für die Entwicklung in die Bewegungen in der Kirche und Gesellschaft, die vor rund 500 Jahren stattgefunden haben. Das hat schon vorher angefangen und das ist danach auch weitergegangen. Es war nicht nur dieser eine Tag, aber dieser eine Tag ist der, der die Kirche festgelegt hat, an dem wir diesen ganzen Geschehen gedenken wollen. Damals, vor 500 Jahren, haben die Menschen ganz andere Fragen umgetrieben, als wir uns, mit denen wir uns heute beschäftigen. Es ging nicht um die Frage, ob es Gott gibt. Die Frage kennen wir heute vielleicht eher, sondern es ging um die Frage, wie man von Gott gerettet wird. Viele Menschen hatten zu dieser Zeit große Ängste und sie waren umgetrieben in ihrem Alltag um die Angst, um die Frage nach ihrem Seelenheil. Und die Kirche hat dieses Pferd so ein bisschen angetrieben und sich da noch mit reingehängt und diese Angst sogar oft noch verstärkt, weil mit dieser Angst konnte man gut Geld verdienen. Die katholische Kirche war Staatskirche und Politik und Kirche waren ganz eng miteinander verknüpft. Die Bauern damals oder die Menschen, die Bevölkerung waren nur sehr wenig gebildet. Und alles Wissen oder in ihrem Wissen waren sie eigentlich komplett abhängig von dem, was man ihnen in der Kirche und was man ihnen in der Gesellschaft erzählt hat. Damit hatte die Kirche eine komplett andere Macht, als wir uns das heute noch vorstellen können, als man das vielleicht nachvollziehen kann. Was heute in der Kirche gesprochen wird, erreicht nur die Menschen, wenn überhaupt, die an dem Morgen im Gottesdienst sitzen. Damals hatte die Kirche so viel Macht und Einfluss, dass man sich das heute fast kaum noch vorstellen kann. Martin Luther, als der eine Beweger in der Reformation, der einfach häufig genannt wird, und ich steige da heute mit ein, ich werde auch nur auf Martin Luther eingehen, dieser eine Reformator, der die Reformation mit in Bewegung gesetzt hat, hat als Mensch sehr gelitten unter seiner Sünde und seiner Schuld. Und er hat in vielen depressiven Stunden immer wieder darum gerungen, vor Gott irgendwie zu bestehen. Das war seine große Frage. Wie kann ich überhaupt vor Gott bestehen? Die Kirche hat ihm Möglichkeiten gegeben. Die Heiligenverehrung war eine Möglichkeit. Ablassbriefe war eine Möglichkeit, die man erwerben konnte, um Verwandte oder sich selber aus dem Fegefeuer zu retten. Und gleichzeitig haben diese ganzen Dinge, die die Kirche angeboten hat, das Gefühl unterstützt, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich habe keine Möglichkeit. Ich bin ganz und gar auf die Absolution Gottes angewiesen, die mir durch die Kirche oder durch irgendwelche Priester entgegengebracht wird. Luther war also die ganze Zeit auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Er hat einen Gott gesucht, vor dem er bestehen kann, vor dem er sein darf. Als er Theologie studieren durfte und dadurch die Möglichkeit hatte, die Bibel nicht nur in lateinischer Sprache irgendwie zu hören und vielleicht zu verstehen, sondern auch im Griechischen und im Hebräischen selber die Bibel zu lesen, darin zu studieren und da Gott zu begegnen, hat er mit einmal wirklich zu seiner Überraschung diesen gnädigen Gott in der Bibel gefunden. Es war ihm vorher überhaupt nicht klar, weil das in der Kirche nicht gelehrt wurde, dass es so etwas geben könnte, einen gnädigen Gott. In Jesus Christus ist Gott ihm begegnet und hat ihn von seiner Schuld freigesprochen. Martin Luther entwickelte anhand der Bibel dadurch eine Rechtfertigungslehre, die unabhängig von Reliquienverehrung, von ritualisierter Sündenvergebung oder einer bestimmten Anzahl von Vaterunsers und Ave Marias funktioniert hat. Es ist für uns etwas, was wirklich total weit weg von unserer Frömmigkeit ist. Ich weiß nicht, ob jemand überhaupt schon mal von euch versucht hat, durch ein Vaterunser oder durch ein bestimmtes Gebet, was man ritualisiert spricht, Gnade zu empfangen. Dieser Gedanke, diese Vorstellung ist für uns, glaube ich, wirklich sehr weit entfernt. Diese Erkenntnis, die Luther damals hatte, dass Gott uns von unserer Schuld befreit, und nicht etwas Bestimmtes, was wir tun oder etwas, was uns eine Kirche zuspricht oder was mit einem Siegel der Kirche auf einem Papier steht. Das war für ihn revolutionär, für ihn ganz persönlich, der er so voller Angst immer wieder vor Gott stand und gefragt hat, wie kann ich bestehen? Aber auch für seine Kirche. Luther konnte das nicht mehr verschweigen, als er das erkannt hat, dass Gott ihm da so gnädig begegnet. Da hatte er das Bedürfnis, diese Missstände in der Kirche aufzudecken und gegen falsche Lehren anzupredigen. Sein Gewissen vor Gott hat ihn dazu gezwungen. Und so ist Luther ein Teil von dieser Wellenbewegung, die diese Missstände in der Kirche immer wieder versucht aufzudecken. Die Botschaft unabhängig von den Obrigkeiten auch zu den Bauern bringen möchte. Kein Ablassbrief kann die Sünde eines Menschen aus der Welt schaffen, sondern Luther erkannte, Jesus Christus ist allein das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und so haben die Theologen des 19. Jahrhunderts aus dieser Rechtfertigungslehre der Reformation diese vier Alleinaussagen, die ich vorhin genannt habe, herausgearbeitet. Solus Christus, allein durch Christus wird ein Mensch gerettet. Allein Christus trägt unsere Sünde. So heißt es in 1. Timotheus 2, Verse 4 bis 6a, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Das Lösegeld für uns Menschen wird also von Christus bezahlt. Und damit können wir Menschen eigentlich nichts weiter tun. Kein Ablassbrief kann uns freisprechen. Und auch keine bestimmte Frömmigkeitsausübung oder irgendwie auf den Knien rutschend Vater Unser zu beten. Es ist Gottes Wille in diesem Vers, dass alle Menschen gerettet werden und diese Rettung kann uns nur durch Gott gegeben werden, nicht durch Menschen, die darüber entscheiden. Und dieser Wunsch Gottes gilt allen Menschen. Jeder ist eingeladen und darf die Errettung durch Christus annehmen. Jesus Christus hat das Lösegeld bezahlt, das jeden einzelnen Menschen freikauft. Es ist wie ein Gutschein, der uns gegeben wird. Jeder einzelne von uns bekommt diesen Gutschein und kann ihn einlösen und vor Gott hingeben. Die Erlösung durch Christus, die uns gegeben wurde, dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wir haben heute, habe ich eben schon gesagt, ganz andere Fragen als die Menschen vor 500 Jahren. Die wenigsten von uns haben noch Angst davor, in die Hölle zu kommen. Und es ist gut, dass wir Menschen befreit von dieser Angst leben dürfen. Und trotzdem kennen wir auch heute viele andere Ängste, die uns in unserem Leben und in unserem Alltag umtreiben. Und wenn die Frage auch nicht mehr ist, wie wir denn das Heil Gottes empfangen, das ewige Leben, wie wir das erlangen können, so ist doch die Frage, die in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit oft gestellt wird, wie komme ich heil durchs Leben? Wie kann ich mein Leben gestalten und genießen und damit ein gutes Leben haben? Und dieses Bild vom Heil durchs Leben kommen orientiert sich dabei ganz stark an den Werten, die in unserer Gesellschaft angesehen werden oder gefördert werden. Da haben wir den Erfolg, die Bildung, den Wohlstand, Gesundheit und Ruhm oder Macht. Von diesen Dingen versprechen wir uns, ein gutes Leben zu haben, heil durchs Leben zu kommen. Sie selber können uns das aber eigentlich gar nicht geben, diese Dinge. Die Antwort auf diese Frage, auf die Frage, die die Menschen heute stellen, ist immer noch die gleiche wie vor 500 Jahren. Jesus Christus allein kann solch ein Leben bereithalten. Jesus spricht im Johannesevangelium 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Gott hat die ganze Welt geschaffen. Er hat das Leben gestiftet. Und all diese Schöpferkraft, den Lebensatem, das Leben selbst, hat er in Jesus Christus gelegt. Es gibt viele andere Bibelstellen, die das auch deutlich machen. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben selbst. Und wenn wir diese Kraft Gottes erkennen wollen, dann brauchen wir nur auf Jesus zu sehen. Wer Jesus sieht, so steht es in der Bibel, der sieht Gott. Wer Jesus begegnet, der begegnet Gott. Es ist wie ein Spiegel, in dem man sieht, wo man Jesus sieht und da noch hindurch sehen kann und Gott sieht. Ein Abbild Gottes. Die Frage nach dem Sinn im Leben, nach unseren Erfahrungen, Sehnsüchten und Träumen im Leben, die Frage nach dem Leben selbst ist in Jesus zu finden, weil er das Leben, weil er der Weg und die Wahrheit ist. Das hört sich irgendwie jetzt sehr platt an oder sehr einfach an. Aber es ist das überhaupt nicht, weil, wenn wir genau wieder auf die Fragen zurückkommen, die unsere Gesellschaft stellt, wir merken, dass diese Fragen gar nicht beantwortet werden, beziehungsweise sogar verneint werden. Also das, wie wir versuchen, heil durchs Leben zu kommen. Wir wünschen uns Erfolg und Wohlstand, Macht und Einfluss. Nicht jeder im gleichen Maße, nein, das ist klar, aber es fühlt sich trotzdem auch irgendwie gut an. Es fühlt sich gut an, selbst groß zu sein. Aber Jesus erfüllt dieses Versprechen nicht. Jesus erfüllt nicht diese Sehnsucht, die wir in unserem Leben haben, danach, dass wir selber groß sind, sondern Jesus rückt das wieder zurecht und er sagt, so erlangt ihr das nicht, ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben, weil ihr werdet nie an euer Ziel kommen. Jesus rückt die Plätze zurecht und verspricht uns dadurch ein sinnerfülltes Leben, indem wir nicht mehr das Bedürfnis haben oder nicht mehr danach streben, auf dem Platz Nummer 1 zu sein. Mit Jesus an unserer Seite können wir heil durchs Leben kommen, obwohl es dort Krankheiten und Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt, Streit und Misserfolg, Dinge, die einem das Leben schwer machen. Aber genau auf diesem Weg ist Jesus dabei und er geht mit. Er ist der Weg, der mal bergauf geht und mal bergab, aber auf dem wir am Ende an das Ziel kommen. Und damit ist der Weg selber schon voller Sinn. Alle, die jedoch erhoffen, selber ihr Leben in der Hand zu haben, die Wege im Leben selber zu bestimmen, werden an dieser Stelle von Jesus enttäuscht. Denn Jesus sagt nicht, dass wir selber alles bestimmen, selber alles machen können und dann ein gutes, heiles Leben führen werden. Natürlich gibt es viele Menschen in unserer Stadt. Wir haben wahrscheinlich Freunde, Bekannte oder Nachbarn oder Arbeitskollegen, die ein sehr zufriedenes Leben führen, zumindest aus unserer Perspektive. Ob sie selber wirklich glücklich sind, wissen wir oft nicht. Aber trotzdem sehen wir das auch. Oder vielleicht haben wir wirklich Freunde, wo wir wissen, ja, die sind zufrieden, die sind glücklich, auch ohne Jesus. Das ist auch gut so. Und trotzdem bin ich der Überzeugung als Christin, die ich selbst von dieser Abhängigkeit von Gott immer wieder lebe, dass wir unsere eigentliche Bestimmung erst in unserer Beziehung zu Gott finden können. Wir kommen vielleicht, solange alles gut geht, sehr gut durch unser Leben so durch. Aber wir haben keine Gewissheit und mir persönlich würde eine Konstante fehlen, wenn ich wüsste, ich hätte keinen Gott. Gerade dann, wenn das Leben schwierig ist, wenn wir auf Gott angewiesen sind, auf ihn hingeworfen werden, merke ich trotzdem, dass diese Konstante mir immer wieder hilft. Dinge im Leben geraten aus den Fugen, sie schwanken. Manche Überzeugungen werden vielleicht sogar über Bord geworfen, die ich lange Jahre gehabt habe. Aber diese Konstante in meinem Leben, die gibt mir Halt und Zuversicht. manchmal vielleicht auch einfach nur Hoffnung darauf, dass es irgendwann besser wird, irgendwann anders wird. Aber diese Konstante finde ich allein in Christus. Und es fasziniert mich, dass dieses allein in Christus schon vor 500 Jahren die Konstante war, die manchen Menschen Halt und Sicherheit gegeben haben. Die Martin Luther dazu bewegt haben, alle eigene Sicherheit aufzugeben, aber um an Jesus festzuhalten und an dem, was er von ihm verstanden hat. Seine Hoffnung ganz auf Christus zu setzen. Wir leben in unserer Gesellschaft heute in einer unglaublichen Vielfalt. Verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, verschiedene Traditionen, die können alle nebeneinander auf engem Raum bestehen. Und alle haben irgendwie das Recht, dass sie für sich richtig sein dürfen. Unsere plurale Gesellschaft verändert sich immer mehr. Und wenn wir heute in die Schulen gehen würden, würden wir vielleicht uns wundern über das, was den Kindern teilweise beigebracht wird. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit, sondern es gibt oft viele Antworten auf bestimmte Fragen, die wir vielleicht noch ganz anders gelernt haben. Jede Minderheit darf für sich in Anspruch nehmen, im Recht zu sein und nicht diskriminiert zu werden. Dürfen wir in so einer Gesellschaft denn diesen Exklusivanspruch noch weiter bezeugen und dann damit in den interreligiösen Dialog treten mit anderen Religionen? In der Reformation setzte sich dieser Anspruch, dieses Allein durch Christus, ab von einigen Irrlehren der damaligen Kirche. Sie haben sich die Rechtfertigungslehre hat sich aufgelehnt gegen die Heiligenverehrung und Marienanbetung. Hat sich aufgelehnt dadurch, dass der Klerus, also die Obrigkeit der Kirchen, bestimmen darf, was richtig und was falsch ist. Hat die Bibel wieder auf den richtigen Platz gesetzt. Dadurch hat sich die Kirche gespaltet. Das war von Martin Luther nie beabsichtigt. Er hätte, wenn er es gekonnt hätte, vieles dafür getan, die Kirche wieder zusammenzubringen und zurückzuhalten. Seine Rechtfertigungslehre baute er nicht darauf auf, dass er die Kirchenstrukturen verändern wollte. Für ihn hätte die katholische Kirche gerne weiter so bestehen dürfen, aber er wollte die Bibel wieder in das richtige Zentrum rücken, die Botschaften aus der Bibel wieder gerade hinrücken und ins rechte Licht stellen. Und auf der Grundlage der Bibel sollte jeder Christ Ja sagen können zu dem, was Gott ihm gesagt hat. Das war sein Wunsch. Er wollte die Menschen aufwecken, wollte die Christen dazu animieren, miteinander wieder vereint zu sein vor Jesus Christus. Egal, ob man gebildet ist oder nicht, ob man zum Klerus gehört oder nicht, ob man bestimmte Weisheiten hat oder das genügende Geld hat, um sich irgendwie freizukaufen. Nein, er wollte die Menschen wieder zusammenbringen. Das war sein Bedürfnis. Das, was früher aber nicht geklappt hat, was vor 500 Jahren die Kirche gespalten hat, kann heute aber eine neue Chance sein. Das allein durch Christus verbindet uns mit allen anderen Konfessionen, obwohl es sonst theologische Unterschiede gibt. Wahrscheinlich kennen viele von euch diesen Witz, da ist ein alter Mensch, der stirbt und er wird von Petrus durch den Himmel geführt. Und vor der ersten Tür steht dran evangelische Christen und die sitzen da freudig miteinander, rege am Diskutieren über Luther und Calvin und Zwingli und auch über Barth. Eine rege Diskussion. Und er geht weiter, die nächste Tür wird geöffnet und da sind die katholischen Christen, beten das Ave Maria, haben ihre Perlenketten in der Hand und sind alle eifrig dabei. Die dritte Tür, die steht schon offen und er hört schon von Weitem, Halleluja, ja, Amen. Und die Menschen heben fröhlich die Arme und Petrus sagt zu ihm, ja, da sind die Charismaten, aber jetzt, pst, musst du leise sein. Denn hinter der nächsten Tür sind die Baptisten, die glauben immer noch, sie wären hier alleine. Nein, die Baptisten sind mit Sicherheit nicht alleine im Himmel, weil das allein durch Christus uns Kirchen alle miteinander verbindet. In all den verschiedenen Konfessionen, in all den Unterschieden, die man als Kirchen haben kann, die man auch in einer Kirche mit zu verschiedenen Fragen haben kann. Allein durch Christus verbindet uns. Nur durch Christus werden wir gerettet und nicht dazu, ob wir die richtige ethische Einstellung haben oder genau das richtige Bibelverständnis. Und das ist großartig, dass wir dadurch mit so vielen Glaubensgeschwistern verbunden sind. Und allein das ist auch der Grund, dass wir diesen Exklusivanspruch aufrechterhalten müssen, dass wir ihn nicht aufgeben. Wo das allein durch Christus auf der einen Seite diese Mauern zwischen allen Konfessionen einreißt, baut es sie natürlich auf der anderen Seite auch zunächst einmal auf. Wenn wir nur durch Christus den Weg, die Wahrheit und das Leben erlangen, dann sind andere ausgeschlossen, die Christus nicht wählen. Die Frage ist also nochmal, dürfen wir als Kirche heute so uns von allen anderen abgrenzen, wo Inklusion, Integration und Antidiskriminierung so groß geschrieben werden? Und ich finde es total spannend, wenn man sich mit dem Reformationsjubiläum ein bisschen mehr auseinandersetzt, dann hat die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschlands, die das Reformationsjubiläum ja überhaupt so in dem Maße in Gang gesetzt hat, die eine zentrale Schrift verfasst, die heißt Rechtfertigung und Freiheit. Und die sagt, Demokratie sowie Religions- und Gewissensfreiheit sind Folgen der Reformation. Und sie schreiben das auf ihre Fahne. Und sie sagen damit im Endeffekt, beziehungsweise eine Folge von diesen Dingen aber, von der Religionsfreiheit, von der Gewissensfreiheit, ist ja aber auch die Pluralität. Weil wir sind frei dazu, dass wir verschiedene Dinge glauben dürfen. Am Ende ist der Durchbruch der Religions- und Glaubensfreiheit eigentlich eher den Freikirchen in England, Amerika und später auch in Deutschland zu verdanken. Ralf hatte vorhin auch da das angedeutet, also es ist in der Toleranz gegenüber anderen Kirchen, ist in Deutschland von der Kirchenseite her wirklich erst richtig spät auf den Tisch gekommen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Und trotzdem ist genau dieses eines der wertvollsten Güter, was die Freikirchen vor allem auch geprägt haben. Die Religionsfreiheit, dass wir frei vor Gott sind. Es liegt daran begründet, dass Gott uns Freiheit gegeben hat. Die Freiheit, dass wir uns für oder gegen ihn entscheiden dürfen. Und weil er alle Menschen retten möchte und keine Unterschiede macht zwischen der Religion, der Rasse, der Herkunft oder was auch immer es für Unterschiede geben kann. Weil Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen, für die er gestorben ist, für die er sich hingegeben hat. Er akzeptiert diese Menschen, er akzeptiert diese Unterschiede, die es gibt. Und genau deswegen dürfen wir einander auch mit Toleranz begegnen. Mit der Toleranz, die Gott uns entgegengebracht hat. Ohne Druck und Zwang dürfen wir miteinander ins Gespräch kommen. Mit Juden, mit Muslimen, Atheisten oder anderen Menschen. Gott hat uns durch Christus in seine Freiheit gerufen, ohne Zwang und Druck. Und weil Christus uns in diese Freiheit gerufen hat, muss das auch freiwillig geschehen. Sonst ist es ja nicht mehr frei. Sonst berauben wir uns dieser Freiheit und sonst unterschlagen wir auch Christus, dass er den Menschen in Freiheit begegnet. Und genau deswegen dürfen wir uns gegenseitig so begegnen und dann aber genauso offen und ehrlich unsere Grundüberzeugung nennen. Allein durch Christus muss unsere Grundüberzeugung bleiben. Denn allein durch ihn haben wir die Freiheit, unabhängig von unserer Schuld vor Gott zu kommen. Und Gott selbst hat diesen Anspruch erhoben, indem er all seine Göttlichkeit in Christus hineingelegt hat und so den Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen konnte. Gott hat diesen exklusiven Weg gewählt und deswegen können wir nicht darauf verzichten. Denn allein durch Christus kommt Gott uns auf so einzigartige Weise nahe und rettet uns, ohne dass wir aufgeben müssen, wer wir sind. In einem Gedicht von Dorothee Eggert wird es sehr, sehr schön beschrieben, wie wir Menschen unseren Versuch haben, versuchen, heil durchs Leben zu kommen, während Gott in unser Leben hineinkommt und Heil gibt. Während wir flüchten, vor Schmerz mit Tabletten, vor Leid mit Zerstreuung, vor Schweiß mit Sprays, vor Falten mit Creme, vor dem Tod mit Krankenhäusern. Bis es heißt, das merkt man ihnen wirklich nicht mehr an. Während wir also vor dem Menschlichen flüchten, wurde Gott Mensch. Er wurde ein Mensch mit menschlichen Gebärden, dem man es anmerkt, dass er ein Mensch war. Tränen kannte er und Angst. Den Geruch von Schweiß und Blut und Dreck hält er sich nicht vom Leibe. Dieser Mensch, ohne Creme und Spray und Wohlgerüche, geht ganz in die Tiefe und hat den höchsten Namen. Er heißt der Gesalbte, Christus. Der voll Blut und Schweiß und Dreck ist, der mit den Wohlgerüchen Gottes Gesalbte, Christus. Wir dürfen nicht darauf verzichten, dass es heißt, allein durch Christus. Er ist die Konstante in unserer Welt. Denn der Schöpfer der Welt hat Christus als Mittler eingesetzt, um selbst zu uns zu kommen und uns dadurch das Leben zu geben. Ein Leben, das es dann nicht mehr nötig hat, vor sich selbst wegzulaufen, weil es auf dem Weg des Lebens erfährt, dass Jesus Christus dabei ist und das Heil schenkt, auch wenn nicht alles Heil ist. Amen.